Stoppt den Klimawandel. Stoppt Corona. Stoppt Gewalt an Frauen. Stoppt Abtreibung. Stoppt die Rechten, stoppt die Linken. Stoppt Fracking. Stoppt Plastikmüll. Stoppt Waffenexporte. Bei welchen Forderungen findest du dich wieder? In unserer heutigen Zeit gibt es viele Forderungen. Forderungen nach dem, was gestoppt werden soll, was aufhören soll. Dafür gibt es Kampagnen, Petitionen, Demonstrationen. Aber ich habe noch nie von einer Demonstration gehört oder gelesen, bei der es darum ging, dass schlechtes Reden gestoppt werden soll. Es gibt immer mal wieder Forderungen, dass Mobbing gestoppt werden soll. Das geht etwas in diese Richtung. Wir wollen heute gemeinsam einen Bibeltext aus dem Jakobusbrief gemeinsam anschauen. Jakobus möchte uns zeigen, wie wir als Nachfolger Jesu leben sollen. Und in seinem Brief, da weist er immer wieder auf gewisse Gefahren hin. Jakobus möchte uns zeigen, wie wir leben wollen. Er setzt aber immer wieder solche Stoppschilder. Und heute geht es um so ein ganz deutliches Stoppschild für uns als Nachfolger Jesu. Stoppt üble Nachrede. Und ich lese uns dazu den Bibeltext aus Jakobus, aus dem 4. Kapitel, die Verse 11 und 12. Ich lese uns aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es: Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Wir können aus unserem Predigttext heute zwei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, mach dich nicht selbst zum Richter. Und zweitens, lass Gott allein Richter sein. Erstens, mach dich nicht selbst zum Richter. Unser Bibeltext beginnt mit einer deutlichen Ermahnung, einer Aufforderung. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Zuerst muss gesagt werden, dass Jakobus hier an Christen schreibt, an Menschen, die Jesus nachfolgen. Man könnte ja denken, dass er an Menschen schreibt, die in der bösen Welt leben, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Aber nein, er schreibt an Jesus Nachfolger. Und das ist besonders erschütternd. Schlecht reden über jemanden bedeutet auch verleumden, gegen jemanden schwatzen, gedankenlos daherreden gegen jemanden, jemanden übel nachreden, jemanden vor anderen erniedrigen, um sich selbst zu erhöhen. Das Wort betont also eine gewisse Feindseligkeit, eine Bösartigkeit beim Reden. Und wir haben hier die Verbindung zu dem Beginn des 4. Kapitels vom Jakobusbrief. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen die Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Jakobus hatte damals einen bestehenden Zustand vor Augen. Und im Neuen Testament, da finden wir immer wieder diese Aufforderung, üble Nachrede abzulegen. Zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 1. Die damaligen Christen hatten offenbar mit dieser Sünde schwer zu kämpfen. Aber das schlechte Reden unter den Christen, das war nicht nur ein damaliges Problem der ersten Christen. Dieses Problem hat die Christenheit in der ganzen Zeit über die Jahre hin verfolgt und das Leben schwer gemacht. Martin Luther schreibt zum Beispiel in seinem kleinen Katechismus zum 8. Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deine Nächsten. Da schreibt er, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden, also schlechtes Reden, hinter seinem Rücken, oder bösen Leumund machen, also seine Ehre erniedrigen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Wie sieht es heute bei uns aus? Haben wir diese Sünde hinter uns gelassen? Sind wir Menschen, wir als Nachfolger Jesu auch besser geworden? Liebe Geschwister, Gottes Wort vergeht nicht. Der Jakobusbrief ist vor etwa 2000 Jahren aufgeschrieben worden. Und vielleicht ist er sogar die älteste Schrift aus dem Neuen Testament. Aber Gottes Wort hat ewig Bestand. Seine Gedanken über unser Leben haben heute noch genauso Gültigkeit wie damals. Wir müssen uns bewusst machen, mit jedem Tag, den wir leben, jeden Tag, den wir erleben, gehen wir einen Tag mehr auf den Tag zu, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Der Feind Gottes möchte in dieser Zwischenzeit die Zeit nutzen, um die Gemeinde Jesu zu zerstören, um Unfrieden in die Gemeinde Jesu hineinzubringen, Kämpfe, Streit. Und die Störfeuer des Feindes, die sollen das geistliche Leben, das Wachstum im Glauben an Jesus verhindern. Also wie beantworten wir die Frage, sind wir besser geworden? Nein, wir sind nicht besser geworden. Der Text gilt uns heute auch noch genauso wie damals. Als nächstes geht Jakobus einen Schritt weiter. Er zeigt uns die Auswirkungen der Sünde, der üblen Nachrede, des Verleumdens. Wer über einen Bruder, und ich ergänze hier, oder eine Schwester schlecht redet oder seinen Bruder oder seine Schwester richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Hier steht ein neues, wichtiges Wort, das Wort richten. Und wir sehen es allein schon an der Häufigkeit, wie oft es in unserem Text vorkommt, in nur diesen beiden Versen. Das Wort richten kommt 4-mal vor, das Wort Richter 2-mal, also ganz zentrale Bedeutung für unseren Text. Was bedeutet richten? Richten bedeutet auch verurteilen, aburteilen, urteilen, aber auch kritisieren, schlecht machen. Jakobus hatte vor Augen, wie die Christen damals miteinander umgingen. Und das Schlimme daran war, dass es keine einmalige Sache war. Es war etwas Beständiges, was sich in ihrem Verhalten eingeschlichen hatte. Etwas Dauerhaftes. Etwas, was immer wieder geschah. Das zeigt uns auch die griechische Form der beiden Worte, die ich hier markiert habe. Jakobus stellt beides, das schlechte Reden und das Richten, auf eine Stufe. Wer schlecht redet, richtet automatisch auch den anderen. Das gehört zusammen. Das schlechte Reden und das Richten waren damals also an der Tagesordnung. Es war eine falsche innere Einstellung, eine falsche Motivation, eine falsche Herzenshaltung, die sich da gezeigt hat. Üble Nachrede und Richten sind immer auch ein Zeichen von Lieblosigkeit, von Unbarmherzigkeit. Jakobus stellt klar, wer über seine Glaubensgeschwister schlecht redet oder sie richtet, der redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Ja, welches Gesetz ist hier denn gemeint? Im Alten Testament gab es in 3. Mose Kapitel 19, Vers 16 das Verbot von Verleumdungen von Volksgenossen. Und genau zwei Verse weiter, in Vers 18, 3. Mose 19, Vers 18, da steht dieses allgemeine Liebesgebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Jakobusbrief wird dieses Liebesgebot das königliche Gesetz genannt. Das können wir nachlesen im 2. Kapitel, Vers 8. Da heißt es, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wer also schlecht über seine Glaubensgeschwister redet und sie richtet, der redet schlecht über dieses königliche Gesetz. Er verstößt eindeutig gegen das Liebesgebot, gegen die Anweisung unseres Königs, gegen den König aller Könige, gegen unseren Herrn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Das ist keine kleine Sache, das ist keine leichte Sache, die wir so auf die leichte Schulter nehmen können. Ein gutes Beispiel für die unberechenbaren negativen Auswirkungen von Verleumdungen ist die Geschichte von den kleinen schwarzen Federn. Der eine oder andere mag sie kennen. Da geht es um Folgendes in der Geschichte. Einmal hatte eine Frau eine hässliche Verleumdungsgeschichte über ihrem alten Pfarrer im ganzen Dorf verbreitet. Und diese Geschichte, die verbreitete sich wie ein Lauffeuer in dem Dorf. Kurz danach wurde die Frau schwer krank. Sie bereute ihre Sünden und als sie wieder gesund war, ging sie zum Pfarrer hin und bat ihn um Vergebung. Der Pfarrer sagte, ich vergebe dir gerne, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Die Frau sagte, gerne, was kann ich machen? Der Pfarrer sagte, geh nach Hause, schlachte ein schwarzes Huhn und fülle dann einen großen Korb mit den Federn und dann komm wieder zu mir. Gesagt, getan, die Frau kam mit einem großen Korb mit schwarzen Federn zu dem Pfarrer und dann sagte er, sehr gut. Jetzt geh in das Dorf und lass alle paar Meter ein paar von diesen schwarzen Federn fallen. Und dann komm und wirf das, was noch übrig ist, vom Kirchturm herunter. Die Frau tat auch das. Und als sie wieder zurückkam mit dem leeren Korb, da sagte er zu ihr, so, und jetzt geh und sammle alle Federn wieder ein. Und pass auf, dass auch nicht eine auch nicht die kleinste fehlt. Die Frau war ganz erschrocken und sagte, ja, aber das ist ja unmöglich. Der Wind hat die Federn in alle Richtungen zerstreut. Da sagte der Pfarrer, genauso ist es mit deinen bösen Worten. Niemand kann sie wieder einsammeln und ihre Wirkung ungeschehen machen. Soweit die Geschichte. Liebe Geschwister, wie viel mehr gilt die Wahrheit dieser Geschichte auch gerade in unseren Zeiten heute? In Zeiten von E-Mail und Internet. Wie schnell ist etwas gepostet, wie schnell ist etwas geschrieben und sobald es weggeschickt ist, ist es in den Tiefen des Internets verschwunden, verstreut. Achten wir auf die Worte, die wir sagen und die wir schreiben. Dann geht Jakobus noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Das bedeutet, dass man sich über das Gesetz stellt, über das Gesetz erhebt. Das ist eine Anmaßung. Man nimmt sich ein Recht heraus, das man überhaupt nicht hat. Ein Beispiel. Angenommen, ich gehe in ein Gerichtsgebäude. Ich gehe dort in den Gerichtssaal und sage zum Richter, Herr Richter, Sie können jetzt gehen. Ich werde hier die Verhandlung weiterführen. Ich werde schon dafür sorgen, dass der Angeklagte verurteilt wird. Was denkt ihr? Was wird der Richter zu mir sagen? Wunderbar, ich habe einen freien Tag. Nein, bestimmt nicht. Er wird sagen, Sie verlassen sofort auf der Stelle meinen Gerichtssaal, sonst werde ich die Polizei rufen. Jakobus sagt, wer so etwas tut, wer sich das also anmaßt, Richter zu sein, der ist kein Täter des Gesetzes. Er erfüllt das Liebesgebot Jesu nicht. Täter des Gesetzes, diese Formulierung erinnert uns an eine andere Stelle im Jakobusbrief. Kapitel 1, Vers 22, da heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus möchte, dass wir Gottes Wort im Alltag umsetzen. Denn so wird sichtbar, dass unser Glaube echt ist. Wenn wir uns aber zum Richter aufschwingen, dann handeln wir gegen das Liebesgebot Jesu. Darum, mach dich nicht selbst zum Richter. Zweitens, lass Gott allein Richter sein. Jakobus beginnt Vers 12 mit einer starken Betonung. Mit dem Wort einer. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Er zeigt uns hier etwas von der Einzigartigkeit unseres Gottes. Von seiner Größe, von seiner Allmacht, von seiner Unvergleichlichkeit. Es gibt nur einen Gott, den dreieinigen Gott, so wie er sich uns in der Bibel zeigt. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Bei Gott gibt es keine Gewaltenteilung, so wie bei uns in der Demokratie. Da ist es die Gewalt ja aufgeteilt in Legislative, also Gesetzgebung, Nationalrat, Judikative, Rechtsprechung, also die Gerichte, und Exekutive, die ausführende Gewalt, zum Beispiel Verwaltung oder Polizei. Bei Gott gibt es nur eine Gewalteneinheit. Das haben wir hier in unserem Text. Gott ist zum Ersten der Gesetzgeber. Er zeigt uns in seinem Wort, was er von uns möchte, wie unser Leben gelingen kann. Zweitens ist Gott auch der Richter. Er allein beurteilt uns Menschen. Und er allein hat auch das Recht dazu, uns zu verurteilen. Und drittens hat Gott auch die ausführende Gewalt. Er vermag zu retten und zu verdammen oder zu verderben. Das Wort, das ich hier eingekreist habe, das ich markiert habe, das vermag, das ist im Griechischen Dynamai. Da kommt unser Wort Dynamit her. Unser Gott hat dieses Dynamit. Unser Gott hat diese Kraft, diese Macht, diese absolute Power. Er allein kann auf ewig retten und auf ewig verderben. Jesus sagte einmal in Lukas Kapitel 12, Vers 5, können wir das nachlesen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Das bedeutet, das Leben eines jeden Menschen auf dieser Welt ist nicht vom Zufall abhängig. Es ist auch keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Das Leben liegt allein in Gottes Hand. Gott allein ist der Herrscher über unser Leben. Er ist der Herrscher im Himmel und auf Erden. Nichts und niemand kann sich seiner Macht widersetzen. Nichts kann seinen Plan durchkreuzen. Er kommt zum Ziel. Nichts kann sich ihm widersetzen. Nichts kann ihn auch überraschen. Auch die Krise, in der wir jetzt sind, kann ihn nicht überraschen. Er weiß alle Dinge. Er hat Macht über alles in allen Bereichen und zu allen Zeiten. Liebe Geschwister, ist das nicht gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten ein tröstender Gedanke? In allem Chaos, in aller Unsicherheit, in allen Sorgen um die Zukunft. Wie wird es enden? Wie lange wird es dauern mit dieser Krise? In allen Sorgen, in allen unseren Nöten und Ängsten und Problemen, da dürfen wir wissen, wir haben einen wunderbar großen und starken und nicht nur einen mächtigen, sondern einen allmächtigen Gott. Und dieser Gott ist kein Diktator. Dieser Gott handelt nicht so einfach, wie er will, willkürlich. Nein, denn er ist allein, ist vollkommen heilig. Er ist gerecht. Er allein ist durch und durch gut. Er ist allwissend und darum kann er auch gerecht richten. Aber nicht nur das. Er ist auch die Liebe in Person. Er ist unser liebender Vater. Er hat seine Liebe zu uns Menschen eindrucksvoll bewiesen. Wir gehen auf Karfreitag und Ostern zu und da denken wir da besonders dran. Er hat das liebste, das kostbarste und wertvollste Geschenk gemacht aller Zeiten. Er hat seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt. Und Jesus Christus hat aus Liebe zu uns Menschen, zu jedem Einzelnen, zu dir und zu mir, zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde, den Himmel, die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er lebte auf dieser Erde, er hatte Teil an unseren menschlichen Nöten. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er hat für uns gelitten. Er ist für uns versucht worden in allem. Aber er hatte keine Sünde. Stattdessen nahm er diese Sünde auf sich. Er war bereit, diesen schweren Weg zu gehen bis ans Kreuz, aus Liebe zu dir und zu mir und zu jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Als er starb, dann nahm er diese Sünde auf sich. Aber er blieb nicht im Tod, er stand auf am dritten Tage von den Toten. Jesus lebt. Und jedem, der dieses Geschenk im Glauben annimmt, dem steht der Himmel offen. Der wird auf ewig gerettet. Und Gott allein hat diese Macht, auf ewig zu retten. Hast du dich von diesem großen, wunderbaren, liebenden, allmächtigen Gott schon retten lassen? Die Einladung steht, auch heute. Nachdem Jakobus uns auf die Größe und Einzigartigkeit unseres Gottes hingewiesen hat, bringt er jetzt einen krassen Gegensatz. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Gott ist wunderbar groß, er ist der allmächtige Weltenherrscher. Der, der sogar die Macht über die Ewigkeit hat. Wer sind denn wir kleinen Menschen, dass wir uns anmaßen zu richten, unseren Nächsten oder etwas Schlechtes zu sagen gegen den Nächsten? Wer sind wir? Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wir sind nicht auf dem Richterstuhl, wir sind vor dem Richterstuhl. Das sehen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10a. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wer sind wir Menschen, dass wir Gottes Stelle einnehmen wollen und uns auf seinen Richterstuhl setzen wollen? Welches Problem steckt dahinter? Dahinter steckt die Ursünde. Die Sünde, die schon im Garten Eden eine große Rolle spielte. Nämlich das Sein-Wollen wie Gott. Und das führt uns zu einem weiteren Problem. Das sich überheben wollen, zeigt unseren ganzen menschlichen Stolz. Es zeigt unsere Anmaßung, unseren Hochmut. So jemand kann nicht mit Gottes Gnade rechnen. Warum? Weil Gott den Hochmütigen widersteht und nur Demütigen Gnade gibt. Ich veranschauliche das an einer Grafik. Wir haben hier in unserem Abschnitt von Jakobus 4, 1 bis 12, also in dem größeren Rahmen, zwei Problembereiche von uns Christen. Der eine Problembereich in den ersten 5 Versen, der handelt von Neid, Streit, Kämpfen, von Eifersucht, von Weltliebe. Und in unserem Text geht es, wie wir ja schon gehört haben, um üble Nachrede, um Verleumdung, um Richten. Diese Probleme haben alle mit einem Hauptproblem zu tun, mit dem Hochmut, mit dem Stolz von uns Menschen. Die Lösung für diese Probleme ist aber in dem Abschnitt dazwischen, in den Versen 6 bis 10. Dazu hat Simon uns in der letzten Predigt schon einiges gesagt. Da geht es um das Gegenteil von Stolz. Es geht um Demut. Gott gibt den Demütigen Gnade. Wie kann man diese Demut zeigen? Indem wir uns Gott wirklich mit unserem ganzen Leben ganz unterwerfen. Indem wir dem Teufel widerstehen. Indem wir uns Gott nahen. Indem wir unsere Herzen reinigen, Sünde bekennen. Es geht also zusammengefasst darum, dass wir uns vor unserem Gott demütigen. Und ich glaube, das ist für uns Menschen das Schwerste. Aber wir haben dann die wunderbare Verheißung, dieses Versprechen, denn den Demütigen wird er erhöhen. Liebe Geschwister, das ist der Schlüssel, das ist die Lösung dieser Probleme, letztlich all unserer Probleme, auch unseres Hauptproblems, nämlich der Sünde. Demut vor unserem Herrn, vor unserem Gott. Freiwillige Unterordnung. Und das geschieht, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Wenn das Licht des Evangeliums in alle unsere Lebensbereiche hineinscheinen, hineinwirken darf, dann geschieht Veränderung. Und diese Veränderung geschieht nicht nur in der Gemeinde, sondern in unserem ganzen Lebensumfeld. Achten wir auf ein interessantes Detail. In Vers 11 heißt es Bruder, in Vers 12 heißt es Nächster. Gottes Prinzipien gelten in allen unseren Lebensbereichen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in allen unseren Beziehungen. Und da ist es egal, ob es innerhalb oder außerhalb der Gemeinde ist. Was bedeutet das für uns praktisch? Zuerst möchte ich auf ein Problem eingehen, das uns immer wieder begegnet. Auf den Unterschied zwischen Beurteilen und Verurteilen. Wenn wir Menschen und ihre Meinungen beurteilen, wenn wir auf ihr Lehren oder auf falsche Wege aufmerksam machen, dann kommt ja oft der Vorwurf, halt, stopp, du darfst nicht richten, du darfst dann nicht verurteilen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Beurteilen und Verurteilen. Verurteilen, das dürfen wir nicht, dieses Richten. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber zum Beurteilen werden wir an vielen Stellen aufgefordert. Im Neuen Testament heißt das dann prüfen. Zwei Beispiele. Erstens, 1. Johannes 4, Vers 1, da heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und in Römer 12, Vers 2 heißt es, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Noch an einigen anderen Stellen werden wir aufgefordert zu prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Wir sollen also Meinungen, Ansichten, Lehren prüfen, und zwar anhand von Gottes Wort. Das ist kein Verurteilen, das ist kein Richten einer Person, das ist das Beurteilen einer Lehre anhand von Gottes Wort. Allerdings, das muss man auch sagen, an der Stelle müssen wir aufpassen, denn der Schritt vom Beurteilen zum Verurteilen ist oftmals nur sehr klein. Also Vorsicht, beurteilen ja, verurteilen nein. Was nehmen wir sonst noch mit? Wie können wir immun werden gegen üble Nachrede? Verleumden, richten. Wir können zum Beispiel unseren Herrn bitten, dass er unsere Zunge bändigt. Wir können um Vergebung bitten, da wo wir schlecht geredet haben. Wir können Gott oder auch unseren Mitmenschen das bekennen, wo wir schuldig geworden sind. Und zwar möglichst bald und nicht Jahre ins Land ziehen lassen. Wir können über die eigenen Fehler mehr nachdenken. Matthäus 7, den Balken im eigenen Auge auch erstmal sehen, sich selber prüfen. Wir können auch üble Nachrede abweisen. Wir können zum Beispiel sagen, du, ich finde das jetzt nicht so gut, was du da jetzt gerade sagst. Lass uns über etwas anderes reden. Ich möchte nicht, dass du so schlecht über den redest. Oder wir können mehr das Gute im Leben unserer Geschwister suchen, im Leben der anderen und Gott dafür danken. Und wir können uns auch bewusst machen, dass mein Gegenüber genauso geliebt ist wie ich. An der Stelle ließen sich noch viele Dinge sagen, aber wichtig ist, dass üble Nachrede, Verleumden, Richten eingedämmt wird. Denn Richten steht nur einem zu. Lass Gott allein Richter sein. Ich komme zum Schluss. Auch wir Christen stehen immer wieder in der Gefahr, Schlechtes über andere zu sagen, sie zu richten. Das ist aber ein klarer Verstoß gegen das Liebesgebot. Darum mach dich nicht selbst zum Richter. Wenn wir schlecht über andere reden und sie richten, dann setzen wir uns an Gottes Stelle. Aber allein Gott steht es zu richten, zu verurteilen. Lass Gott allein Richter sein. Liebe Geschwister, Zeiten wie diese lehren uns, dass es um viel mehr geht, als um unsere kleinen, privaten Fäden und den kleinen oder größeren Streitigkeiten. Es geht um viel mehr als um uns. Es geht um unseren großen Gott. Es geht um unseren Schöpfer, um unseren Erlöser. Es geht allein um Jesus. In dieser Zeit werden wir immer wieder daran erinnert, wie klein wir Menschen doch sind, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind. Und das trotz allem medizinischen und technischen Fortschritt. Darum lasst uns neu auf unseren Gott schauen. Lasst uns neu auf Jesus ausrichten. Lasst uns neu auf ihn besinnen. Lasst uns in dieser schweren Zeit zusammenstehen. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns einander in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde anderen Menschen dienen, ihnen helfen, da wo sich Gelegenheiten ergeben. Lasst uns auf unseren großen Gott hinweisen, der für uns alles gegeben hat, in dessen Leben unser aller Hand liegt. Lasst uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich schließe mit einem Text aus Epheser 5, Vers 19 und 20. Da heißt es, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und bei dem allen, lasst uns das Negative beenden. Stoppt üble Nachrede. Amen.